Also er wirkte auf mich sehr nachdenklich an der einen oder anderen Stelle, aber insgesamt war er so, wie er halt eben ist. Er ist halt eben rheinisch fröhlich und natürlich, man kann sich auch gut mit ihm streiten. Das haben wir auch an der einen oder anderen Stelle gemacht.
Nächste Woche Samstag ist es soweit, dann wählt die CDU ihren neuen Vorsitzenden. Friedrich Merz, Norbert Röttgen oder NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Die CDU ist also intern im heißen Wahlkampf, auch wenn im Moment andere Themen die Schlagzeilen und auch den Alltag der Politik dominieren. Maximilian Plück hat Armin Laschet zum großen Interview für die Rheinische Post getroffen. Und wie das war, wie Laschet mit der aktuellen Situation umgeht und bei welchen Themen es dann auch mal Streit gab, da sprechen wir gleich drüber hier im Aufwacher. Es ist Freitag, der 8. Januar 2021.
Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
Mit Benjamin Meyer, schönen guten Morgen. Wir starten mit dem Blick aufs Wetter und da bleibt der Himmel grau und oberhalb von 200 Metern gibt's Schnee. Im Tiefland Schneeregen oder nur Regen bei 1 bis 4 Grad. In der Nacht zu Samstag dann weiter viele Wolken und in Hochlagen auch weiter leichter Schneefall. Die Temperaturen sinken aber überall unter den Gefrierpunkt. Es kann also echt glatt werden. Das Wochenende startet dann kalt bei minus 3 Grad im Bergland und ansonsten mal bis zu 3 Grad, dann aber meistens trocken. Armin Laschet stand schon im letzten Jahr extrem im Fokus, zum einen als Ministerpräsident von NRW während Corona und zum anderen geht es ja auch immer noch um die Nachfolge von Angela Merkel. Beides Themen, die dieses Jahr nahtlos weitergehen und die nicht weniger dramatisch werden und deshalb hat mein Kollege Maximilian Plück sich mit ihm zum Interview getroffen. Max, Armin Laschet stand ja wegen der neuen Maßnahmen zuletzt wieder ziemlich im Blickpunkt. Was hat er beim Gespräch denn für einen Eindruck auf dich gemacht?
Also er wirkte auf mich sehr nachdenklich an der einen oder anderen Stelle, aber insgesamt war er, also so wie er halt eben ist, er ist halt eben rheinisch fröhlich und natürlich, man kann sich auch gut mit ihm streiten. Das haben wir auch an der einen oder anderen Stelle gemacht. Ich war also da gemeinsam mit dem Chefredakteur Moritz Döbler. Also er bleibt bei seinem Kurs. Also dieses Abwägende, dass er sagt, man muss genau schauen, dass man auch Grundrechtseingriffe zurücknimmt, wenn sie denn sich nicht mehr verargumentieren lassen. Aber andererseits weiß er natürlich selbst, in was für einer angespannten Lage wir derzeit sind. Und deswegen war er da auch relativ klar und hat dann auch die getroffenen Maßnahmen, die sich an die Bund-Länder-Runde anschlossen, die hat er dann auch verteidigt. Und da steht er auch, glaube ich, voll dahinter.
Es gibt ja viel Kritik, weil es immer wieder von einem Lockdown-Termin zum nächsten geht. Aktuell laufen die Maßnahmen ja erstmal bis zum 31. Januar. Was sagt Laschet dazu?
Also erstmal fremdelt er so ein bisschen mit diesem Begriff des Lockerns. Er sagt ja, es gehe da um ein kluges Abwägen zwischen den notwendigen Schutzmaßnahmen und eben diesen Grundrechten, die wir haben, also Freiheiten und Chancen. Also er hat klar schon signalisiert, dass wenn Maßnahmen zurückgenommen werden, dann werden sie zunächst vor allem im Bereich der Schulen und der Kitas zurückgenommen. Er war jetzt nicht so pessimistisch wie beispielsweise Markus Söder. Markus Söder hatte ja schon nach der letzten Bund-Länder-Runde gesagt, dass man am 25. Januar keine Lockerung erwarten solle. Da ist er so ein bisschen vorsichtiger, weil er sagt, wir wissen gar nicht, in was für einer Situation wir tatsächlich sind, weil die Zahlen derzeit einfach so unsicher sind. Es ist zwischen den Festtagen einfach nicht in dem Umfang getestet worden wie sonst und es ist eben auch nicht gemeldet worden wie sonst. Und da gibt es Aussagen, dass das RKI beispielsweise sagt, erst ab dem 17. Januar haben wir da ein realistisches Bild. Also er weiß schon, dass das eine Zumutung für uns ist, dass wir eben da von Termin zu Termin uns hangeln. Aber dass man jetzt sagt, man wartet mit diesen harten Maßnahmen, bis man die 50 erreicht ist, das ist, glaube ich, auch nicht der Weg, den er gehen will.
Das zweite große Thema für Armin Laschet dürfte ja die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel sein. Da ist er ja auch als Kandidat im Rennen und nächste Woche Samstag wird der neue CDU-Vorsitzende gewählt. Wie sieht er da seine Chancen?
Er ist da sehr optimistisch. Also er sagt, dass die Delegierten das wohl vor allem davon abhängig machen, wen sie da wählen, wer eben die größten Chancen hat, eben die nächste Regierung zu bilden. Er hat da so ein bisschen auch einen kleinen Seitenhieb auf Merz nochmal gemacht, der ja von sich selbst behauptet, dass er die ostdeutschen Bundesländer und auch die baden-württembergischen Delegierten in der Tasche hat. Da hat er gesagt, also diese Wahrnehmung teilt er nicht. Er würde überall viel Unterstützung wahrnehmen und auch nicht zuletzt aus den ostdeutschen Landesverbänden. Also da ist er offensichtlich sehr sehr zuversichtlich, dass er dort das Rennen machen wird. Und es wird auf jeden Fall für alle, die sich für Politik interessieren, ein sehr spannender Samstag in einer Woche werden. Wer so nicht so lange warten will, der kann an diesem Samstag schon ein bisschen CDU-Luft schnuppern. Dann kommt nämlich Markus Söder zum Neujahrsempfang der CDU-NRW. Das ist auch eine lustige und sehr sicherlich sehr interessante Konstellation. Kann man auch live im Netz verfolgen.
Dann wissen wir, glaube ich, schon mal, wie dein Samstag aussieht. Vielen Dank, Max. Und das komplette Interview könnt ihr dann heute lesen. Düsseldorf diskutiert über Kunstfreiheit und über Antisemitismus. Die Chefs von mehreren Schauspielhäusern in der Stadt unterstützen eine Initiative, die von manchen kritisch gesehen wird. Sie soll einer antisemitischen Bewegung zu nahe stehen. Besonders die deutsch-israelische Gesellschaft stört sich daran. Die Sache ist kompliziert und heikel. Zum Glück hat Sema Koshkerian sie verstanden und erklärt sie uns jetzt. Sema, du beschäftigst dich schon länger mit dieser Diskussion und hast für die RP recherchiert. Fangen wir mal ganz vorne an. Was ist das für eine Initiative, die die Düsseldorfer Intendanten da unterstützen? Und wer ist da überhaupt dabei?
Die Initiative hat einen sperrigen Namen, nämlich Initiative GG5.3 Weltoffenheit und hat sich im Dezember in Berlin gegründet. Der Name bezieht sich auf Artikel 5 des Grundgesetzes, in dem es um die Meinungsfreiheit geht, und das ist auch im weitesten Sinne und ganz simpel formuliert das, worum sich diese Initiative sorgt. Sie sieht also ihre Meinungsfreiheit bedroht durch einen Beschluss des Bundestages. Jedenfalls wird diese Initiative unterstützt von drei Düsseldorfer Theater- bzw. Kulturschaffenden. Einmal Wilfried Schulz, den Intendanten des Schauspielhauses, dann von Katrin Tiedemann vom Forum Freies Theater und von Bettina Masuch, die das Tanzhaus leitet.
Du hast ja gesagt, es geht im Endeffekt um eine Resolution des Bundestages. Was steht denn da genau drin? Also worum dreht sich diese ganze Geschichte eigentlich?
Ja, und zwar ist das eigentlich ganz wichtig und simpel. Eine Antisemitismus-Resolution, wenn ich das mal so einfach sagen darf. Das heißt, der Bundestag hat beschlossen, alles, was in irgendeiner Form antisemitische Tendenzen zum Ausdruck bringt, sowieso nicht zu unterstützen, sondern eben auch zu bekämpfen. Und in diesem ganzen Kontext gehört aber auch der Hinweis, wir werden auch finanziell niemanden mehr unterstützen, der auch nur in irgendeiner Form einer Organisation nahe ist, die antisemitisch agiert oder Hass schürt gegen Juden.
Also eigentlich eine ganz klare Geschichte. Wo ist denn da die Verbindung zur Düsseldorfer Kulturszene, beziehungsweise wo sehen die betreffenden Leute da ein Problem?
Die Resolution nennt eine Bewegung namentlich, und zwar den BDS. Das ist eine Bewegung, die von vielen palästinensischen Gruppen gegründet wurde. Also BDS bedeutet eben Boykott, Desinvestition und Sanktionen und richtet sich eben gegen Israel. Und die Resolution beschreibt und nennt das auch hier beim Namen und sagt ganz klar, deren Argumentationsmuster sind antisemitisch, und alle, die in irgendeiner Form in der Nähe dieser Bewegung sind, die werden wir nicht nur nicht unterstützen, sondern auch bekämpfen. Die Initiative, die eben auch von den drei Düsseldorfern mit unterstützt wird, sagt hingegen, ja, natürlich, auch wir wollen in keiner Weise den Boykott Israels unterstützen. Aber wir müssen überlegen, wie weit das gehen kann, wenn in diesem ganzen Kontext vielleicht auch Intellektuelle was zu sagen haben, die vielleicht sich so ein bisschen in dieser Grauzone bewegen. Das heißt dann auch für eben die Unterstützer der Initiative, die Demokratie muss das aushalten. Das ist ja so ein bisschen das, was wir jetzt häufiger hören. Das habe ich jetzt aber so zusammengefasst. Das steht ja nicht so Wort für Wort drin. Aber die sagen, wenn wir eine kritische Reflexion haben möchten über antidemokratische Strömungen, dann müssen wir uns eigentlich auch mit denen auseinandersetzen.
In Düsseldorf gibt es deshalb jetzt ja Streit. Patrick Butler-Ransohoff, der Vizepräsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, hat die Intendanten in einem Interview mit unserer Redaktion scharf kritisiert. Was wirft er ihnen genau vor?
Also er sagt erstmal, er kann überhaupt nicht verstehen, dass jetzt diese Initiative so darauf pocht, durch die Resolution des Bundestages würde ihre Meinungsfreiheit eingeschränkt und auch die kulturelle Vielfalt letztlich unterdrückt. Also der geht sogar so weit und sagt, also er findet, dass diese Aktion infam ist und das auch völliger Unfug sei. Denn natürlich könne immer noch jeder mit jedem sich besprechen und selbstverständlich auch Kritik an Israel führen. Aber es gibt einfach mit Blick auch auf unsere Vergangenheit selbstverständlich eine Grenze, die da nicht übertreten werden sollte. Also und dafür spricht er sich ganz klar aus. Er sagt also, wenn wir sagen, wir möchten unsere Historie weiter so bearbeiten und betrachten, wie wir das auch ja letztlich auch unserer Vergangenheit schuldig sind und auch dem jüdischen Volk, dann kann ich nicht so tun, als wäre das für mich in Ordnung, eben mit antisemitischen Strömungen zu diskutieren.
Butler Ransohoff war jetzt hier aber nicht der Einzige, der Kritik geäußert hat, ne?
Ja, also es haben sich einige Leute gemeldet, darunter beispielsweise der Bastian Flermann, der die Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf leitet, der also seine, gelinde gesagt, Verwunderung darüber zum Ausdruck gebracht hat, dass gerade in diesen Zeiten, in denen eben Einrichtungen wie die er leitet, mit wachsendem Antisemitismus zu kämpfen haben und sich vieles überlegen, damit man dem entgegentreten kann, dass sich eben die großen Kulturinstitutionen in ihren Diskursräumen, also in dem, was sie sagen dürfen und was sie nicht sagen sollen, eingeschränkt fühlen. Also das kann er nicht nachvollziehen und hält das auch für falsch. Und der Kulturausschussvorsitzende der Stadt Düsseldorf, Manfred Neuenhaus, sagt, also er findet merkwürdig, dass die Theaterleute bzw. die Kulturschaffenden sich überhaupt noch gar nicht erklärt haben und dass er das von denen auch erwartet. Das sagt übrigens auch der Kulturdezernent, der eben sagt, Mensch, lasst die Positionen uns doch austauschen und öffentlich diskutieren.
Haben sich die Intendanten da mittlerweile irgendwie erklärt oder auf die Kritik reagiert?
Vor allen Dingen Herr Schulz spricht zu dem Thema oder zu der Angelegenheit und zu dem Rahmen. Also alle drei sind, wenn ich das richtig verstanden habe, offenbar der Meinung, dass das Thema, und es ist ja auch sehr komplex, eben so komplex sei, dass man das nicht mit ein, zwei Sätzen beschreiben könnte, sondern dass man dazu einfach einen größeren Raum braucht, einen Diskussionsraum, das Ganze auf breitere Füße gestellt werden müsste. Also vor allen Dingen Herr Schulz schlägt vor, eben eine öffentliche Diskussionsrunde zu organisieren.
Jetzt soll die Debatte ja in einem persönlichen Gespräch weitergehen oder halt auch in dieser öffentlichen Diskussion. Was erwartest du da?
Also nach so aktuellem Stand bin ich da so ein bisschen unschlüssig. Also ich glaube, dass es ein Austausch werden kann, aber dass im Ergebnis sich die Vertreter der unterschiedlichen Positionen aufeinander zubewegen und auf einmal beispielsweise eine Frau Tiedemann oder auch ein Herr Schulz sagt, gut, also ich ziehe meine Unterschrift zurück. Da bin ich doch sehr skeptisch, genauso wie ich glaube oder den Eindruck gewonnen habe nach den Gesprächen, die ich geführt habe, dass auch die andere Seite sagt, nee, also das geht uns einfach zu weit. Da können wir auch nicht von abrücken, von unserer Kritik, eurem Engagement gegenüber.
Vielen Dank, Sema. Das bleibt also in der kommenden Woche auf jeden Fall ein Thema und wir werden das für euch im Blick behalten. Und wir bleiben noch einen Moment in Düsseldorf. Was da sonst noch Thema ist, das wissen die Kolleginnen und Kollegen aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen.
Guten Morgen, Benjamin. Wir sprechen heute Morgen unter anderem über die Probleme für Eltern, die ab Montag durch die Corona-Maßnahmen in Schulen und Kitas aufkommen. Vor allem Alleinerziehende haben da zu kämpfen. Dann haben wir einen Düsseldorfer Politikprofessor zu den Ausschreitungen in Washington gefragt und wir schauen, wie es mit den Corona-Impfungen in Düsseldorf weitergeht. Wenn kommende Woche wieder Distanzunterricht an den Schulen in Düsseldorf ist und Kitas nur eine eingeschränkte Betreuung anbieten, stellt das vor allem Alleinerziehende, die erwerbstätig sind, vor Probleme. Das sagt Nicola Strob vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter.
Sie sind ganz alleine dafür zuständig, dass das Haushaltseinkommen erwirtschaftet wird, dass sie vernünftig arbeiten können, dass ihr Arbeitgeber auch zufrieden ist und dass gleichzeitig die Kinder betreut und beschult werden. Von daher ist das auf jeden Fall eine Doppelbelastung für Alleinerziehende, die wirklich an der Kante und am Anschlag gehen. Das ist das, was sie uns jetzt sehr, sehr stark berichten.
Eine Lösung könnten die angekündigten zusätzlichen Kinderkrankentage sein. Die sollen auch bei Schul- und Kitaschließungen ermöglichen, dass erwerbstätige Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen können. Da bräuchte man aber schnellstmöglich Klarheit, wie diese Regelung funktionieren soll, so Strob. Man kann fast schon von einem kleinen Bürgerkrieg sprechen. Das sagt der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Professor Dr. Stefan Marschall über die Ereignisse in Washington. Trump-Anhänger hatten am Mittwochabend deutscher Zeit das Kapitol gestürmt. Die Lage konnte wieder unter Kontrolle gebracht werden. Die Ereignisse werden dennoch nachwirken, so Marschall. Wie die Situation in Amerika weitergeht, hänge vor allem von einem ab.
Also vieles wird davon abhängen, wie sich Donald Trump in den nächsten Wochen verhalten wird bis zur Amtseinführung. Mittlerweile hat er ja gesagt, dass er bereit ist, auch diese Amtseinführung geordnet stattfinden zu lassen. Ich denke aber, dass darüber hinaus dann Biden beginnen muss, einen Prozess der Versöhnung zwischen den verschiedenen Lagern im Land herzustellen. Das wird aber nicht ganz leicht sein.
Die politische Situation in den USA würde uns auch immer hier in Deutschland betreffen, wirtschaftlich und sicherheitspolitisch, so Marschall weiter. Die mobilen Impfteams werden auch in der kommenden Woche Pflegeeinrichtungen in Düsseldorf aufsuchen, um die Bewohner und das Personal gegen Corona zu impfen. Wie viele Dosen Düsseldorf vom neu zugelassenen Moderna-Impfstoff bekommen wird, das ist noch nicht klar. Der Einsatz und die Verteilung seien aktuell noch nicht final abgestimmt, heißt es vom NRW-Gesundheitsministerium. Davon unabhängig sollen aber alle Bewohner und Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen bis Mitte Januar ein Impfangebot erhalten haben. Und das war eine Auswahl an Nachrichten für und aus Düsseldorf. Ich bin Alina Lierz und mehr Meldungen gibt es auf antennedüsseldorf.de und auch immer um halb bei uns im Radio.
Vielen Dank. Und damit kommen wir jetzt noch zu einer Geschichte, die ihr gestern vielleicht schon im Aufwacher gehört habt, nämlich die Aktion Wir machen auf. Das ist diese bundesweite Kampagne von Ladeninhabern, die trotz Lockdown und Verbot am kommenden Montag öffnen wollen. Und einer der Initiatoren ist ja ein Kosmetiker aus Krefeld. Die Krefelder Stadtverwaltung hat jetzt angekündigt, wir werden kontrollieren, ob die Corona-Schutzverordnung eingehalten wird und auch, dass der Kosmetiker sich auf einen Besuch einstellen kann. Und das könnte teuer werden. Verbotswidrige Geschäftsöffnungen würden mit 2.500 Euro Bußgeld geahndet. Der Handelsverband Deutschland hat sich jetzt auch dazu geäußert und Öffnungen eine Absage erteilt. Die wirkungsvolle und schnelle Bekämpfung der Pandemie stehe an erster Stelle. Mehr dazu lest ihr auch in der Rheinischen Post und bei RP Online. Eine Sache haben wir noch für euch, und zwar Kultur. Viel davon gibt's ja im Moment nicht, zumindest nicht draußen, aber Kultur geht ja auch zu Hause. RP-Kulturchef Lothar Schröder mit seinen persönlichen Wochenendtipps.
Und schon wieder Wochenende. Was tun? Die neue deutsche Welleband Hansaplast hat einmal gesungen, Ruhe bewahren. Und das am besten mit diesen Kulturempfehlungen. Zum einen die Serie Parlament. Läuft in der ARD-Mediathek, eine Serie über Brüssel und das Europäische Parlament, klingt furchtbar langweilig, ist aber furchtbar toll und komisch. Es geht um Haifischflossen, es geht um das Würstchenfest der Deutschen und fiesen Intrigen in ganz großer Form, Christiane Paul. Eine andere Serie aus England in der Arte-Mediathek, Mam, aber mit U geschrieben, es geht um Casey, 60 Jahre alt, gerade Witwe geworden und umgeben von einer vielleicht liebevollen, auf jeden Fall aber schamlosen Familie. Die arme Casey ist gut, zu herzensgut für diese Welt unbedingt sehen. Noch ein Buchtipp, bei dem bin ich selbst ein bisschen fies, weil der erst in der übernächsten Woche erscheint. Der neue Roman von T.C. Boyle, Sprich mit mir. Ein Buch über Affenexperimente, das eigentlich sehr freundlich, sehr nett beginnt und wie nicht selten bei T.C. Boyle am Ende eskaliert. Sonst noch was? Vielleicht am Ende Musik und am besten natürlich Musik selber machen. Wenn man sich eine Gitarre zur Hand nimmt, eine Les Paul vielleicht in schwarz, wie die legendäre Old Black von Neil Young. Und wenn man sich die Gitarre umhängt, kann man für ein paar Augenblicke ins Träumen geraten, bis man dann den ersten eigenen dürftigen Powerchord anschlägt und auf dem Boden der Tatsachen ankommt. Daheim, im Lockdown, aber mit schöner Kultur. Ein schönes Wochenende.
Und das war der Rheinische Postaufwacher am 8. Januar 2021. Habt einen schönen Freitag und kommt gut ins Wochenende. Bis dann.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de